Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nun der Kulturstammtisch, die Wiederholung einer Live-Sendung vom Freitag am Swiss Economic Forum in Interlaken.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
KMU, das ist laut der Wikipedia-Definition die Sammelbezeichnung für Unternehmen, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatzerlös oder Bilanzsumme nicht überschreiten. Um das mal an Zahlen festzumachen, in der EU gelten als Kleinstunternehmen solche mit bis zu 10 Mitarbeitern, mit bis zu 50 Mitarbeitern als Kleinunternehmen und bis 250 ist man ein mittelgroßer Betrieb. Die Frage, die sich da stellt, wo gehören Künstlerinnen und Künstler hin? Sind sie auch KMUs oder müsste man dazu das Wort KMU umdeuten in kleinstmögliche Unternehmer? Zu Gast heute am Swiss Economic Forum zum Kulturstammtisch sind zwei der Stammkräfte bei uns. Und beide sind auch schon freischaffende Künstler gewesen oder sind es jetzt noch? Das wären Bald Snell, Musiker und Autor aus Bern und Guy Kneter, Autor aus Basel. Guy Kneter, wenn ich bei Ihnen beginnen darf, haben Sie jemals von sich selbst in solchen Kategorien gedacht?
Also als ich begonnen habe, sicher nicht, aber es ist eine Frage, die sich natürlich zunehmend stellt. In vielerlei Hinsicht, da kommen wir nachher drauf. Interessant ist eben beim Künstler, dass er, sobald er ein größeres Projekt macht, eigentlich sehr schnell auch zum Arbeitgeber mutiert, ohne dass er es will, einfach dadurch, dass er eben Geld auftreibt und dann plötzlich sehr viele Leute mit beschäftigt für ein Projekt, das er erfunden hat.
Auf das werden wir sicher noch zurückkommen. Jetzt, Balsnell, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Sie
ja,
als KMU?
Ich erinnere mich, Mitte der 90er Jahre war das, glaube ich, kam mal ein Zeitungsartikel, da hieß es, im Kanton Bern gäbe es zwei Wachstumsbranchen. Das eine sei das Gesundheitswesen und das andere sei die Rockmusik. Da dachte ich, oh, hoppla, da gehöre ich ja dazu. Also, wir gehören zu, wir sind Unternehmer, wir werden wahrgenommen als Wirtschaftskraft. Das habe ich damals zum ersten Mal so gedacht.
Dabei wussten wir ja, dass ABBA zum Beispiel einer der größten Wirtschaftsfaktoren war in Schweden in den 80er Jahren, also ein Industriezweig, der sich durchaus gelohnt hat. Jetzt Kleinstunternehmen, das ist eines mit 1 bis 10 Mitarbeitern, das haben wir vorhin gesagt, Künstlerinnen und Künstler, die können darunter fallen, aber wenn man jetzt freischaffend ist, ist man häufiger allein und man erfüllt mehrere Aufgaben. Man ist eigentlich nicht nur Künstler. Was fallen denn da für Aufgaben noch drunter, Guy Kneter?
Ja, also das eine ist natürlich eben das Produzieren und das ich glaube, es ist sehr schwierig, das Produzieren eben mit so einem KMU-Gedanken zu betreiben. Also einen Text kann man nicht schreiben, glaube ich, mit dem Bewusstsein, das muss dann eigentlich so und so viele Leute beschäftigen oder das muss so und so viel Umsatz generieren. Ich glaube, das ist schwierig. Aber sobald man eben etwas geschaffen hat, stellt sich ja die Frage, wie vertreibt man es oder wie geht man damit um? Also diese Frage, mit der ist man sehr schnell konfrontiert, weil es auch gerade in diesen Bereichen und je neuer eigentlich das ist, was man macht, umso weniger gibt es diese Kanäle einfach. Also man muss sie eigentlich neu schaffen, neu erfinden. Man muss sich seine eigenen Vertriebsnetze gewissermaßen aufbauen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sobald man das getan hat, kommen dann doch gewisse Nachfragen, wo so jemand entdeckt, das könnte man da und da benutzen. Und dann kommen ja gewissermaßen Aufträge. Könnte man das auch so und so tun? Oder könnte man ja dann einen Begriff, also könnte man einen Text auch für diesen Zusammenhang schreiben? Oder so, solche Anfragen kommen dann irgendwann.
Aber jetzt mal ganz konkret gefragt, was sind Sie denn alles? Nicht nur Autor, sondern auch?
Ich bin Auftretender, also ich bin eigentlich Performer oder ich bin Kleinkünstler, so etwas, da ich eben sehr viel auftrete. Ich schreibe Stücke, also ich bin Theaterautor, diese Stücke sind oft im Auftrag von einem Theater. Das kann sein, dass das Theater sagt, wir würden gerne zu diesem und diesem Thema und ich überlege mir, ob ich da was machen könnte oder eben anders. Ich bekomme eine, jetzt im Fall des Neumarkttheaters, die einfach fragen, würdest du uns ein Stück schreiben? Und ich sage, ja, mich beschäftigt im Moment das und das. Und sie sagen, das ist interessant für uns. Und dann ist das eben, also dann geben sie mir eigentlich diesen Auftrag, das zu schreiben. Dann, was immer mehr dazu kommt, sind so eigentlich Vermittlungsbereiche, dass ich Workshops mache in Schulen, dass ich gefragt werde, in der Schule einen Spoken Word Workshop zu machen mit einer Klasse oder ein interessantes Projekt. Das kann ich vielleicht nachher auch nochmal erzählen, ist dieser Schulhausroman von Richard Reich, der das im Rahmen des Literaturhauses eigentlich erfunden hat, wo man mit einer Schulklasse an einem längeren Text arbeitet. Und ich arbeite da nicht wesentlich anders, als wenn ich einen eigenen Text schreibe, nur sind die Wörter sind dann eben von den Jugendlichen. Also wir schreiben eigentlich, ich zeige ihnen, wie ich Stücke schreibe und sie liefern mir da Textteile, mit denen ich ihnen da zeige, wie ich daraus jetzt ein Stück baue.
Aber da gibt es konkrete Autorenarbeit und dann geht's weiter natürlich. Also in einem Aufsatz des Jazzmusikers Lukas Nickli habe ich gelesen, der Künstler, die Künstlerin ist gleichzeitig auch ihr eigener Manager.
Ja, also die 10 Jahre, wo ich wirklich voll freischaffend unterwegs war mit dem Haas, da war ich natürlich nicht nur Musiker. Manchmal ist, also man ist Chauffeur, man ist Zügelmann, ich spüre es jetzt noch in der Hüfte, so schwere Sachen rumtragen. Man ist Administrator, manchmal muss man auch Techniker spielen, Werbetexter, Manager, Produzent, Unterrichtender, also eine ganze Reihe von, eine ganze Palette von Berufen, die man da ausübt.
War Ihnen das eigentlich klar, wie Sie angefangen haben? Also ich nehme jetzt einfach mal an, Sie wollten eigentlich Musiker sein.
Ja, also mir war es eigentlich schon klar, weil ich hatte ja den gleichen Schlagzeuglehrer wie den Lukas Nickli. Und das hat der Pierre Favre schon 1971 gesagt. Wisst ihr, ihr seid zu 80% Geschäftsleute und zu 20% Musiker, wenn ihr überleben wollt.
Und das haben Sie sich auch gemerkt. Jetzt geht Kneta, wie war das bei Ihnen? Also man hat ja vielleicht gemeinhin so eine romantischere Idee von dem, warum man überhaupt Künstler wird. War Ihnen das denn bewusst, was Ihnen da alles begegnet?
Nein, das war mir nicht bewusst. Das ist schon ein Hineinwachsen. Wobei ich, wenn ich eben zurückschaue auf meine Anfänge als Jugendlicher, als ich Liedermacher, also ich hatte eben als Liedermacher begonnen. Und da hat zum Beispiel das Organisieren von Festivals hat schon dazugehört. Wir haben auch unsere eigenen Festivals gemacht, wo wir dann auch aufgetreten sind. Also so diese, ein Bewusstsein dafür, was ich jetzt eben heute zum Beispiel in der Slam-Szene wiederfinde, dass die gleichen Leute, die an Slams auftreten, die Slam-Texte schreiben, eben auch die Slams organisieren und auch eigentlich darüber sorgen, dass es eine Nachfrage gibt, dass es einen Vertrieb gibt. Von diesen, dieses Bewusstsein hatte ich eigentlich auch schon. Und dann bin ich zum Theater gegangen und wollte eigentlich im Theater schreiben lernen. Das war eigentlich mein Drang, zum Theater zu gehen. Und dadurch hat sich eigentlich wie ein zweiter Beruf damals ergeben. Ich wurde dann eben Dramaturg, ich war dann im Theater drin. Ich habe erfahren, wie ein Theater Betrieb funktioniert, wie Theaterleitung funktioniert. Also ich war da sehr, sehr stark drin, bevor ich mich dann entschieden habe, freier Autor zu werden. Das hat sich eigentlich wieder rausentwickelt. Und ich habe das erst in einer Phase getan, wo ich auch schon, eben schon sehr viele Anfragen hatte und wo ich auch wusste, wie das, was ich da mache. Ich bin nicht einfach rausgesprungen und habe gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch und jetzt warte ich, bis dieses Buch, oder will dann dieses Buch unterbringen und will dann Schriftsteller werden, sondern das war eigentlich ein sehr organischer Übergang.
Das heißt Learning by Doing auch gewissermaßen.
Wenn man ja, also ich hatte einfach viele Anfragen, die ich vorher immer absagen musste und plötzlich konnte ich zusagen und konnte dann eben immer mehr davon dann eben auch leben und musste immer weniger am Theater machen. So, also das war eigentlich so wie ein fließender Übergang.
Aber gibt es auch irgendwie eine Art Ausbildung? Also ich meine, das ist ja schon durchaus ernst zu nehmen. Erstens, man lebt davon. Zweitens, es kann um viel Geld gehen. Ja, also ich stelle mir jetzt vor, beim Stiller Haas ging es auch um Geld?
Es ging auch um Geld, ja.
Wie lernt man denn alle die Sachen? Also man wird garantiert auch irgendwann mal sein eigener Buchhalter, nehme ich jetzt mal an. Auch bei der Band?
Das haben wir ziemlich bald mal delegiert. Allerdings so eine Zwischenbuchhaltung haben wir schon gemacht, natürlich. Klar. Also man lernt das. Nein, wir haben das einfach gelernt, wirklich Learning by Doing. Aber heute in Ausbildungen wird das natürlich schon unterrichtet. Also ich bin da an der HKB manchmal als Dozent im Masterkurs Popmusik und das ist ein Teil. Da geht es auch darum, also auch Juristisches zum Beispiel, Verträge gut lesen und halt auch Management-Geschichten. Aber ich finde es auch gut, das einfach selber zu lernen. Übrigens, das ist nicht unromantisch, wenn man das alles zusammen macht. Das ist nicht so, dass das Musikmachen das Romantische ist. Das Romantische daran ist, dass man eben alles aufs Mal machen kann. Dass man eigentlich so die ganze Palette, ja, also wirklich sich selber
verwirklichen?
Über Wasser, ja, verwirklichen, über Wasser halten.
Über Wasser halten, sagen wir mal, in einem ersten Schritt natürlich schon. Ist denn das so ein Modell, in dem man eigentlich etwas macht und dann eigentlich eine ganz breite Aufgabenpalette hat? Ist denn so etwas, könnte das als Modell für andere auch taugen?
Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn man von Modell spricht, weil es gibt eben sehr unterschiedliche Leute. Wenn ich da den Aufsatz von Lukas Nickli lese, ich finde es toll, was der macht und der organisiert sich wirklich eigentlich alles selber und hat Organisationen gegründet, in Labels hat er Einsitz genommen und so. Also es ist wirklich fantastisch. Aber es gibt wirklich unterschiedliche Typen, darum würde ich nicht von Modell sprechen. Für mich gibt es ganz grob gesagt den Robert-Walzer-Typ und den Brecht-Typ. Der Robert-Walzer-Typ, das ist wirklich nicht der, den du als Manager brauchen kannst. Und der macht aber großartige Kunst. Und der Brecht, der hat das ja vertreten. Er hat gesagt, wenn man nicht fähig ist, seinen Lebensunterhalt zu verdienen mit der Kunst, dann ist eigentlich nichts. Und der hat mal einen Wettbewerb teilgenommen, hat ein Auto gewonnen, war wahnsinnig stolz darauf, dass er diesen Ford gewonnen hat. Das ist ein total anderer Typ.
Und die, das erstaunt jetzt wobei noch jetzt bei Robert Walzer, eben das ist, also wenn man dann ins Detail geht, ist das bei Robert Walzer natürlich, das ist eine Idealisierung von Robert Walzer. Weil ja, mittlerweile ein sehr bekannter Autor. Es ist nicht so, dass er sich vor diesen Dingen gedrückt hat.
Nein, aber er war nicht sehr geschickt in diesen Dingen, oder?
Vielleicht hat er auch Pech gehabt. Das ist so, ja. Aber also es ist eine, an den Kunsthochschulen ist es immer mehr ein Thema. Es gibt auch diese Kulturmanagement-Studiengänge.
Also da hat sich wirklich was verändert.
Es hat sich sehr viel getan. Man hat ein großes Bewusstsein darüber. Es ist auch so, dass Junge, wenn sie beginnen, eigentlich, dass es nicht ein Bereich ist, den sie einfach ganz auslassen, sondern dass es ihnen oft bewusst ist oder dass sie auch sehr oft mit Marketinggedanken sogar spielen und spekulieren. Aber wie Balznil sagt, es ist eigentlich es ist so speziell auch auf die, was man sich erarbeitet, was auf jemanden zugeschnitten ist, dass es sehr schwierig ist, das jetzt als Modell zu vermitteln oder zu verkaufen. Es ist wirklich etwas sehr, sehr Eigenes, was entsteht, wo man anderen Anregungen geben kann, aber es ist nicht etwas, was man einfach übernehmen kann und sagen kann, jetzt mache ich das wie der.
Also keine Rezepte.
Ich habe auch was dagegen, dass man solche Modelle dann als politisches Argument braucht, um den Staat aus der Kultur rauszunehmen.
Sobald es eben um öffentliche Förderung geht, ist ja auch so, dass es eben nach Gattungen völlig verschieden ist, dass es eben wirklich Gattungen gibt, die sehr viel kosten, sehr wenig einbringen oder Gattungen, die überhaupt nur entstehen, wenn sie, die sind nicht marktfähig, aber per Gattung, es ist schwierig, Lyrik so zu kommerzialisieren, dass sie Geld einspielt. Dagegen gibt es aber auch andere Formen, wo das geht. Es gibt andere Möglichkeiten. Und wenn man das nochmal nimmt, das Modell von den beiden Typen, es wäre falsch, einfach das voneinander zu fordern, dass der eine das tun muss, was der andere, was beim anderen funktioniert. Mhm. Also im Moment eben die ganze Geschichte, was mit dem Netz passiert, also dass eben Urheberrechte immer weniger abgegolten werden. Das ist ja eine Frage, wie geht man damit um? Und man kann schon sagen, der Gewinn davon ist, dass Künstler und Künstlerinnen bekannt werden können, dass sie vielleicht mehr live spielen können. Aber das entspricht eben auch nur einem gewissen Formen, die geeignet sind dafür. Es gibt eben in der Literatur gibt es Leute, die sind geeignet, die gehen gerne lesen, die können daraus sogar eine Sache für sich machen. Und es gibt aber Leute, die schreiben Texte, die sind eigentlich zum Intimlesen und die haben 3 Jahre, um einen Roman zu schreiben. Und das geht nur so. Und denen zu sagen, du musst viel mehr auftreten, du musst viel mehr in die Öffentlichkeit gehen, das sind falsche Forderungen. Also da mischt man wirklich Dinge, die einfach nicht zusammenpassen.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sind zu Gast am Swiss Economic Forum im CEF in Interlaken. Zu Gast sind heute Balznil, Musiker und Autor aus Bern, und Guy Kneter, Autor aus Basel, ursprünglich ebenfalls aus Bern. Und wir sprechen heute über Künstlerinnen und Künstler als KMUs. Jetzt, wenn man freischaffender Künstler ist, da stellt man sich vor, auch wieder eine romantische Idee. Man ist dann eigentlich komplett frei. Aber das hat ja auch eine Kehrseite. Fangen wir mal bei einer an. Ich kann mir vorstellen, dass es doch ein gewisser Druck ist, wenn man am Morgen aufsteht und man weiß, man sollte irgendwie Geld machen. Und dann geht man in seine Schreibstube, man geht in den Übungsraum und setzt sich ans Schlagzeug, setzt sich hinter den Computer, früher hinter die Schreibmaschine, und dann fällt dann nichts ein und man merkt, wie die Uhr tickt und tickt und tickt. Und das wäre eigentlich produktive Zeit. Wenn man einfach so in die Fabrik geht, dann arbeitet man an etwas.
Ich finde eben, das ist eine Luxussituation, wenn man da ist. Also normalerweise, jetzt in meinem Alltag, renne ich den Dingen hinterher. Ich habe Dinge, die ich eigentlich abgeben muss. Ich habe Termine, ich muss Dinge einhalten. Also ich bin ganz selten in der Situation, wo ich einfach im Atelier sitze und denke, was mache ich jetzt heute?
Mhm. Aber Sie sind bereits etabliert auch.
Ja, aber also was ja schwierig ist, einfach beim Tun, es ist eigentlich eben bezahlt, ist sehr viel drumherum. Ich werde ganz selten dafür bezahlt, dass ich einen Text schreibe. Das ist oft das, was am schlechtesten bezahlt ist. Ich werde besser bezahlt für eine Lesung beispielsweise oder für etwas, was bereits einen gewissen Gebrauchswert hat. Aber damit ich überhaupt eine Lesung machen kann, dafür brauche ich Texte. Und die muss ich ja vorher irgendwann erarbeiten. Und das ist schwierig, mir dann zu sagen, so jetzt schreibe ich einen Text, mit dem verdiene ich dann so und so viel. Das kann ich nicht. Also ich versuche nicht zu oft nachzudenken, was verdiene ich mit was und wo, sondern nicht dem hinterherzurennen, sondern irgendetwas mir einzurichten, dass ich freie Zeiten habe, dass ich Zeiten habe, wo ich arbeiten kann und wo ich nicht dran denken muss, da muss was Gutes rauskommen, sondern dass ich mir über andere Sachen irgendwie diesen Raum finanziere, damit ich eben insofern in die Situation komme, wo ich mal nicht weiß, an was ich jetzt herangehe. Aber weil das ist eigentlich fast das Interessanteste, da wo man im ja, wo man eigentlich nur mit sich konfrontiert ist, nur mit der Möglichkeit, ich kann jetzt etwas schreiben und ich habe Dinge entworfen, ich habe Dinge angefangen, jetzt kann ich mich an das setzen, jetzt kann ich mal gucken, jetzt kann ich das mal überprüfen. Das sind eigentlich die schönsten Momente und die sind leider auch beim freischaffenden
Autor sind das die seltensten. Können Sie denn das Gefühl, also dass man, also jetzt fällt mir gerade nichts ein und eigentlich wäre das ja Ihre Arbeit. Irgendwie sollte da am Schluss dann...
Ja, also bei mir ist es so, da ich auf verschiedenen Gebieten tätig bin, ich habe meine Talente diversifiziert. Also mir muss nicht immer was in den Sinn kommen. Wenn mir nichts in den Sinn kommt, dann kann ich ans Schlagzeug sitzen, dann kann ich Übungen machen. Manchmal kommt genau dann eine Idee oder ich zeichne was. Und da ich jetzt im Moment nicht unbedingt von der künstlerischen Produktion leben muss, also ich muss nicht bei allem drauf schauen, wie ich es verkaufen kann, kann ich da sehr entspannt dahinter gehen und habe zum Glück diese Momente, die du vorhin beschrieben hast, die können darin bestehen, dass man sich mal am Nachmittag ins Bett legt zum Beispiel und träumt.
Das wär dann die Freiheit der Künstlerinnen und Künstler, die ja. sich herausnehmen können. Aber wie war es denn, wie Sie angefangen haben? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Schritt hinaus in diese Arbeitswelt ganz allein, dass einem das auch Angst macht. Also ich meine, man ist ja auch dazu verdammt, könnte man sagen, Geld zu verdienen.
Als ich den Schritt gemacht habe, hatte ich einfach Geld gespart. Ich wusste, ich will irgendwann schreiben und ich hatte einfach Geld gespart und wusste, das reicht ungefähr, um ein Jahr zu leben. Und so habe ich dann den Schritt gemacht und so konnte ich dann auch mein erstes Buch eigentlich fertig schreiben, weil ich wusste, ich will das jetzt schreiben, ich habe jetzt dafür gespart, wenn es nicht geht, dann muss ich halt wieder irgendwo hingehen. Und das hat sich einfach in dem Jahr hat sich recht viel entwickelt, das war erstaunlich.
Also reingerutscht sind Sie da nicht?
Ja, schon, es war eben einerseits, ich wusste ja, dass es immer wieder Anfragen gibt, oder ich kannte Gruppen, oder ich kannte Theatergruppen, ja, mit denen ich schon vorher gearbeitet hatte. Oder ich hatte eben Anfragen, die ich vorher abgesagt habe, die konnte ich nicht hinhalten, aber ich wusste, es kommen ja Anfragen, so. Also, aber klar, wenn jetzt nach dem Jahr, ich hatte für das Jahr dann auch noch eine Unterstützung, also ich habe eben da einen Werkbeitrag bekommen, ich glaube von der Pro Helvetia und auch vom Aargauer Kuratorium, das gab mir eben dann ein bisschen Raum, dass man überhaupt etwas machen kann, was dann eben etwas auslöst. Mhm. Das ist wirklich das Erstaunliche, dass eben eigentlich das Hauptgeld, das ich verdiene ich damit, dass ich eigentlich etwas gemacht habe. Ich bekomme nicht Geld für das, was ich jetzt gerade tue, sondern ich bin als Autor, habe ich einen gewissen Namen, deshalb werde ich eingeladen, deshalb werde ich angefragt, eigentlich über Dinge, die ich schon getan habe. Oder, und ich gehe dann eben Texte lesen, die ich bereits geschrieben habe, oder ich gehe in Schulklassen und zeige denen etwas, was ich ja schon mal entdeckt habe für mich, also was ich weitergeben kann. Aber das, eben, das Eigentliche, das, oder das der Kern von dem Ganzen, das ist das, was ich mir eigentlich immer wieder fast leisten muss. Also ich muss diesen Raum muss ich mir schaffen und den muss ich mir auch schützen. Ich finde eben dort auch noch ganz einen wichtigen Gedanken, also zum Zusammenhang mit Kulturmarketing. Also einfach das Marketing geht ja immer davon aus, dass es eben das Produkt dazugehört. Also dass eigentlich Produkt und Vertrieb zusammengehört. Und es gab mal so eine Übereinkunft, also ich weiß noch, als Armin Klein, ein wichtiger Kulturmanager und Kulturmarketing-Mensch, eben verkündet hatte, beim Kulturmarketing ist es so, dass es das Produkt gibt und dann kommt das Marketing. Sehr erstaunt war ich jetzt über dieses Buch Kulturinfarkt, wo Armin Klein mitgeschrieben hat.
Also Pius Gnüssels.
Pius Gnüssels Buch, wo eigentlich genau durchbrochen wird, wo sie plötzlich sagen, nein, das Marketing muss auch das Produkt formen. Und das finde ich eigentlich, ist eine völlig falsche Ansicht. Also die Idee, auch wenn man eben auch wenn ich manchmal Aufträge habe und auch für gewisse Themen bearbeite, für gewisse Zusammenhänge schreibe, ich muss trotzdem die Freiheit haben, eigentlich Dinge auszuprobieren, von denen ich nicht weiß, dass sie erfolgreich sind oder ich muss meine Mittel finden, ich muss herausfinden, was interessiert mich daran, wie komme ich an das heran? Und das ist etwas, da darf ich nicht schon daran denken, wie verkauft sich dann das oder wer könnte daran interessiert sein oder wer könnte das wie, wo einpassen. Peter Bixler hat mir kürzlich gesagt, man darf alle kopieren. Das Schlimmste ist, wenn man sich selber kopiert. Das darf man nicht tun.
Balznil, Sie sind groß geworden, also bekannt geworden auch in der in Anführungs- und Schlusszeichen Popmusik. Da hat man es mit der Förderung nicht so einfach. Guy Kneta hat gesagt, ja, einen Teil des ersten Jahres hat er bestritten mit, kommt drauf an, wo man ist. Mhm. Haben Sie diese Angst nie gekannt? Wie überlebe ich?
Nein, wir haben uns selbstständig gemacht, als dieser Wagen wirklich anfing, gut zu laufen. Mhm. Und für mich war das eine wahnsinnige Befreiung, einen Job aufgeben und dann wirklich frei arbeiten und merken, man wird getragen vom Publikum, man kommt durch. 10 Jahre habe ich wirklich gut gelebt davon. Und das war eine wahnsinnig gute Erfahrung zu sehen, mit dem bisschen Talent, was ich habe, bringe ich mich durch. Also ich fühlte mich da eigentlich viel sicherer als in allen Situationen, wo ich angestellt war. Da hatte ich immer diese Fantasien, irgendwann hört dieser Job auf, was mache ich, wenn dieser Job aufhört und. Und das hatte ich in dieser Zeit überhaupt nie, diesen Gedanken.
Aber trotzdem, beide von Ihnen sind Familienväter, da entstehen auch Abhängigkeiten. Nie Ängste gehabt, dass das...
Also bei mir ist ganz wichtig, dass ich das mit meiner Frau eben teile, dass nicht ich das Geld verdienen muss und sie ist zu Hause, sondern dass es eigentlich klar ist, dass wir uns gegenseitig unsere Arbeit versuchen zu ermöglichen. Und das befreit mich einfach sehr, dass ich weiß, ich muss das nicht, ich muss nicht diesen Karren ziehen, und wenn ich weniger machen kann, kann sie mehr machen und umgekehrt. Also man muss es irgendwie sich gegenseitig auffangen. Ich glaube, es geht nur so, also ja, zusammenschließen und sich auffangen.
Ja, bei mir ist es auch so, wir teilen uns auch. Aber diese Angst, die kam natürlich schon, als ich beim Haas aufhörte, da wusste ich, jetzt muss ich was Neues aufbauen. Und das war mir von Anfang an klar, das dauert 4, 5, 6, vielleicht 7 Jahre, bis du wieder was hast, das tragfähig ist. Und da habe ich 3 Jahre, habe ich mich durchgewurstelt, selbstständig noch, mit irgendwelchen Auftragsarbeiten und so. Und dann habe ich mich doch zu einer Teilzeitstelle anstellen lassen hat. Und da bin ich jetzt, ich weiß nicht wie lange.
Aber jetzt gerade der Stille Haas, der ist getourt und so, und am Anfang ist man zu zweit und dann plötzlich kommen Gastmusiker dazu, dann gibt es einen Manager, dann gibt es vielleicht einen Rowdy, der die Instrumente herumbucht.
Nein, den gab es nicht.
Aber trotzdem, die Liste der Leute, die davon abhängig sind, von der eigenen künstlerischen Tätigkeit, die wird immer größer.
Das war ein Problem, als ich aufhörte, dass ich auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatte, ein schlechtes Gewissen, dass halt Leute an diesem Tropf hangen. Aber wir waren wenig. Wir waren wirklich nur der Manager, der Tontechniker und die 3 Musiker. Und mehr hingen da nicht dran. Wir haben immer die Infrastruktur ganz klein gehalten. Das war eines der Erfolgsrezepte, die Infrastruktur möglichst gering halten. Wir waren mit 2 PWs unterwegs, während andere für das gleiche Publikum mit einem Lastwagen und vielleicht auch noch 3 PWs unterwegs waren. Das ist ein Kostenunterschied, also wenn man jetzt wirtschaftlich denkt.
Wer hängt bei Ihnen denn alles dran?
Ja, also bei mir ist das jetzt das Produzieren. Also meine Frau ist Regisseurin, freischaffend, und wir haben zusammen ein Theatergefäß. Also wir produzieren so alle 1,5 Jahre eine Produktion und wir beginnen jetzt wieder. Wir hatten jetzt so vor ein paar Tagen ein Treffen, wo diese erste Gruppe da waren. Das sind etwa 8 bis 10 Leute, die daran hängen, an so einem neuen Stück. Und wir haben kein Geld, wir haben keinen Rappen. Also man muss eigentlich mal damit beginnen, dass man sagt, wo kann man, wer hilft alles mit, und dann eben eine Besetzung bestimmen und dann eigentlich schon das Ganze so weit aufbauen, dass man starten könnte, und dann muss man Geld auftreiben, dass man überhaupt diese Leute auch bezahlen kann. Und trotzdem macht man ja dann irgendwann auch schon ab. Meistens machen wir das wie eine Minimal- und eine Optimalgage verabreden, aber es ist doch ein ziemliches Risiko, weil das geht dann da sehr schnell, immer so um 150.000, 200.000 Franken, die wir irgendwie auftreiben müssen und wo wir eben Zusagen machen. Und das macht, also wir mittlerweile haben jetzt einen Verein gegründet, sodass man nicht persönlich haftbar ist, aber es ist trotzdem natürlich, es ist eine Verantwortung. Man möchte niemandem etwas versprechen und dann nicht zahlen oder so. Das wäre für uns eine Horrorvorstellung.
Aber gibt's die Situation, dass man beispielsweise als Musiker, Stille Haas, die funktionieren viel, und da gibt's einen Manager, der sagt, ich buche euch noch 50 Mal ein Konzert irgendwo hin, weil wir Geld brauchen, der Musiker will gar nicht?
Es gab Situationen, wo es unklar war, ob wir gehen wollen oder nicht. Und bei uns war eigentlich die Philosophie, das Nein hat das größere Gewicht als das Ja. Wenn einer Ja sagt und einer Nein, dann gilt eigentlich das Nein, weil ein schlechtes Konzert hat längere Folgen als ein nicht gespieltes Konzert. Und zwar schlechte Folgen.
Und ja, und man büßt zwar ein bisschen Geld ein, aber vielleicht ist die Stimmung da doch besser am Schluss. Bei Ihnen, ganz kurz, Gigneter, irgendein Agent, der Sie irgendwo hinbucht, wo Sie gar nicht hinwollen oder an zu viele Orte?
Das gibt es nicht. Ich habe keinen Agenten. Also ich bewege mich eigentlich in Netzwerken. Das möchte ich immer, auf diesen Begriff möchte ich mal noch kurz kommen. Also und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Also das Netzwerk in der Kunst ist eben nicht diese Art von Vernetzung, die man jetzt in so einem Ökonomikforum eigentlich in den Vordergrund drängt. Also es ist ein Netzwerk, was daraus besteht, dass man interessiert ist aneinander, dass man künstlerische Zusammenarbeit sucht und guckt auch, wie daraus etwas entsteht. Aber es geht eigentlich nicht darum zu sagen, ich muss den Richtigen treffen, damit ich...
Es ist nicht so berechnend.
Nicht ein berechnendes Vernetzen. Aber das Netzwerk spielt natürlich eine große Rolle, eben in so einer Gruppe wie jetzt Bern ist überall, wo wir uns gegenseitig auch Arbeit zuhalten. Oder eben wie so etwas wie Schulhausroman, das funktioniert nur über, über dieses Netzwerk.
Das Swiss Economic Forum, der Kulturstammtisch zum Thema KMU, Künstlerinnen und Künstler als KMU. Zu Gast heute waren zwei Künstler, die die Situation kennen. Balz Nill einerseits, Musiker aus Bern, und Guy Kneter, Autor aus Basel. Zwei Menschen, die die Situation kennen und uns einen Ausschnitt in ihr Leben gewährt haben. Mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.